Ja, dieses Lied ist ein Lied, das ich mir gewünscht habe, weil das ein wenig zur Predigt passt. Denn ich lese ja jetzt aus dem Jakobusbrief, also den möchte ich auslegen. Ich habe ja schon angefangen, aber es ist schon eine Weile her. Deswegen nochmal eine kleine Einführung zum Jakobusbrief. Denn dieser Brief, der hat einen besonderen Charakter. Jeder Brief in der Bibel hat einen besonderen Charakter. Aber gerade dieser hier ist noch ein wenig speziell. Man kann ihn, den Jakobusbrief, mit dem Propheten Jona vergleichen. Warum? Jona, alle Propheten schrieben an das Volk Israel, außer Jona. Er hatte seine Botschaft für die Nichtjuden, für die Nicht-Israeliten. Jakobus, das Neue Testament, die Propheten, sprich Paulus, Petrus und so weiter, die ihre Briefe geschrieben haben, schreiben an Gläubige im Herrn. Jakobus schreibt an die Brüder in der Zerstreuung. Das sind nicht nur gläubige Israeliten, sondern eben auch nur, in Anführungsstrichen, Juden, die noch nicht an Jesus glauben. Seine Botschaft gilt aber nicht nur den Israeliten, sondern auch uns. Und das können wir immer wieder sehen. Jakobus schreibt einen Brief also an das Volk Israel in seiner Gesamtheit. Und da ist es bemerkenswert, dass er nicht eben die jüdischen Christen anspricht, sondern seine Volksgenossen. 15 Mal kommt es in dem Brief vor, dass er sie Brüder nennt. Und doch, wie gesagt, er gilt auch uns. Und das möchte ich heute ein wenig mehr hervorheben. Denn Jakobus möchte über die Praxis des Glaubenslebens her an den Menschen appellieren. Denn Glaube, der nicht sichtbar wird, welchen Beweis haben wir dann, dass wir glauben? Glaube an Jesus Christus, Glaube an Gott, muss für jeden Christen sichtbare Folgen haben. Denn wir sind eine neue Schöpfung und der Glaube wirkt durch die Liebe. Und deswegen können wir dieses auch tun. Ich möchte uns die Bibelstellen lesen. Das ist Jakobus. Der Text, den ich auslegen möchte, ist die Verse 2 bis 8, aber ich werde von 1 anfangen. Jakobus 1, 1 bis 8. Jakobus, Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus, grüßt die 12 Stämme, die in der Zerstreuung sind. Meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung geratet, da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt. So wird sie ihm gegeben werden. Erbitte aber im Glauben und zweifle nicht. Denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind getrieben und hin und her geworfen wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen wird. Ein Mann mit geteiltem Herzen, unbeständig in allen Wegen. Anfechtung ist das Stichwort, das sich durch diesen ersten Abschnitt, und der geht nicht nur bis 8, sondern den können wir auch bis Ende des Kapitels nehmen, sich zieht. Dasselbe Wort kann man auch mit Prüfung, Erprobung oder auch Versuchung, das kennen wir auch, das Wort, übersetzen. Und an manchen Stellen in der Bibel macht man auch sich diese Mühe. Die Anfechtung also muss die damaligen Leser des Jakobusbriefs beschäftigt haben. Sie scheinen aus verschiedenen Ebenen zu kommen. Denn Anfechtung ist nicht nur eine Sache, denn sie kommt meist aus den allgemeinen Lebensumständen. Sie können auch aus speziellen Lebensumständen kommen, zum Beispiel Verfolgung. Wir brauchen sie nicht erdulden oder erleiden, in diesem noch nicht. In anderen Ländern sehr wohl. Sie kann aus den sozialen Situationen der Gemeinde kommen, das lesen wir auch später noch in den Versen 9 bis 11, oder aus eigener Sünde. In der Mitte des Abschnitts stellt Jakobus die Seligpreisung in Vers 12 vor. Wie ein helles Licht, das jetzt das ganze Dunkel überstrahlt. Aber dazu kommen wir dann in der nächsten Predigt. Was hat uns Jakobus als ein Bote Gottes nun zu sagen? Und besonders denen, die angefochten werden, in der Anfechtung stecken. Zum einen, das erste, Anfechtung führt zur Freude. Und das zweite, Anfechtung müssen wir mit Weisheit begegnen. Anfechtung führt zu Freude. Zuerst einmal, Jakobus nennt die Empfänger seines Briefes meine Brüder. Das Wort Brüder darf auch mit Geschwister übersetzt werden. Da möchte ich aber jetzt nicht näher drauf eingehen. Jakobus gibt sich damit selbst auch als Bruder aus und zu erkennen und möchte auch als solcher empfunden werden. Als ein Bruder, der zu Brüdern und Schwestern redet. Seine leibliche Bruderschaft zu Jesus tritt hinter die geistliche Bruderschaft zurück, in der wir Christen leben und verbunden sind. Denn wir haben einen himmlischen Vater, unseren Herrn, Gott. Jakobus will nicht autoritär belehren, sondern er möchte brüderlichen Rat erteilen. In seiner Anrede erinnerte er, und nicht nur hier, er verwendet sehr viele Jesu-Worte, immer wieder an ein Jesu-Wort. Matthäus 23, 8, da heißt es, ihr aber sollt euch nicht Rabbi nennen lassen, denn einer ist euer Meister. Und wer ist das? Der Christus. Ihr aber seid alle Brüder. Das sagt der Herr. Aber zunächst schockiert uns ja Jakobus erstmal. Achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung geratet. Also müssen wir ja erstmal annehmen, dass Anfechtung positiv ist. Sie ist keine Sünde. Die Anfechtung ist keine Sünde. Verstehen wir das richtig? Weil ich Anfechtung habe, bin ich kein Sünder. Da kommen wir gleich noch zu. Eine solche, dass Anfechtung positiv ist, das finden wir auch bei Paulus und bei Petrus. Jakobus greift hier wieder das Neutestamentliche heraus. Und daran können wir erkennen, wie die Apostel insgesamt in der Lehre Jesu bleiben, wenn sie ihre Briefe schreiben. Sie stellen keine eigenen Thesen auf. Schon längst keine Hypothesen. Aber noch ein paar Einzelheiten zu Vers 2. Statt für lauter Freude könnte man auch übersetzen rundum für Freude. Und der Ausdruck mancherlei Anfechtung deutet ja schon an, dass wir es mit verschiedenen Arten von Anfechtungen zu tun haben. Und das wissen wir aus einem eigenen Leben. In dem Ausdruck in Anfechtung geraten steckt, dass wir es auch ohne unseren Willen geschieht. Wir geraten da einfach hinein, wir konnten gar nichts dafür. Menschlich gesehen wollen wir natürlich die Anfechtung nicht, das ist klar. Aber dennoch kann kein Glaubender leben, ohne Anfechtungen zu erfahren. Jeder Gläubige hat seine Anfechtungen. Und dann haben wir noch das Wort, achtet es für. Und das ist keine wirklichkeitsferne Spekulation, sondern nüchternes Einschätzen, Anrechnen oder Bilanzieren, so wie wir es auch in 4. Mose 18, 27 und 30 lesen, dass euch das angerechnet werden soll. Also, wir sehen zum einen erstmal, Anfechtung ist nicht die Sünde. Und Wir leben alle da drin, in den Anfechtungen. Der Heilige Geist fordert die Glaubensgeschwister auf, die Prüfungen, denen sie ausgesetzt sind, mit Freude anzunehmen. Denn es schreibt ja nicht Jakobus. Jakobus schreibt es zwar, aber das ist ja die Ansicht Gottes. Das dürfen wir nicht vergessen. Aber eine Frage oder mehrere Fragen. Ist das nicht ein bisschen viel verlangt? Die Freude wird in diesem Text mit Lebenssituationen in Zusammenhang gebracht, die sonst als Gegensatz zur Freude empfunden werden. Können Versuchung und Freude zusammengehören? Vertreibt nicht die Versuchung sogar die Freude? Oder müsste nicht zumindest die in Gott gegründete Freude die Versuchung vertreiben? Und kann dort Versuchung sein, wo das Leben von wirklicher Freude mit Gott bestimmt ist? Das sind ja Fragen, die uns auch beschäftigen. Freude und Versuchung schließen sich nicht aus, weder für Jakobus noch für uns. Ein Christ muss die Freude nicht verlieren, wenn er in Versuchung gerät. Doch damit ist das, was Jakobus sagen will, in seinem Kern aber noch nicht getroffen. Er schreibt ja nicht, freut euch, obwohl ihr in Versuchung und Anfechtung geratet. Er schreibt, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung geratet. Er ruft die Gemeinden nicht nur dazu auf, sich trotz des Leids zu freuen. Christen sollen sich vielmehr darüber freuen, wenn Anfechtungen und Versuchungen sie treffen, und zwar rundum. Die Freude soll nicht nur in der Versuchung trotzig und tapfer durchgehalten werden. Die Versuchung an sich wird hier positiv verstanden als ein Anlass zur Freude. Allerdings, wenn du die Prüfung erlebst, macht es dich erst einmal traurig. Eine Prüfung wird nicht stoisch erlitten. Der Mensch bleibt nicht unberührt davon. Das können wir auch in Hebräer 12,11 lesen. Doch du darfst daran denken, dass Gott jede Prüfung in deinem Leben geplant hat. Und Gott beschäftigt sich mit dir. Bei Jakobus geht es um die Tatsache der Prüfung. Und dabei weist er darauf hin, dass Prüfungen auch für jeden wieder etwas anderes sind. Es ist wie in der Schule. Prüfungen zeigen auf, was du kannst. Hey, ich habe eine 2, ich kann das. Sie zeigen aber auch, was du nicht kannst. Ich habe eine 4, ich muss da und dort noch ein bisschen was tun. Oder ich habe sogar noch eine schlechtere Note. Vielleicht musst du mehr arbeiten. Die Prüfung, die Anfechtung, die du erlebst, soll dich zu Gott hintreiben. Näher mein Gott zu dir. Dieses Lied habe ich mir nicht umsonst gewünscht. Es soll auf der Titanic gesungen worden sein. Das Schiff war kurz vor dem Untergang. Eigentlich war es schon am Untergehen. Näher mein Gott zu dir, weil du mich prüfst. Wenn das geschieht, ist das ein Ergebnis, das dich erfreut. Und vor allem Dingen Gott erfreut. Er freut sich, wenn du noch näher zu ihm kommst. Auf diese Weise kannst du etwas von der Erfahrung nachempfinden, die Paulus machte. Und wir haben eben schon so etwas gehört. Aber in 2. Korinther 6,10a lesen wir, als Betrübte, aber immer fröhlich. Und Paulus, der hat wirklich in Anfechtungen gelebt. Also das, ich sage es immer wieder, er ist für mich ein Zeuge, dass Christus zu lieben über das Menschliche hinausgeht. Das ist keine Belohnung, die wir dann erwarten können, dass uns hier auf Erden alles gelingt, wenn wir Christus lieben. Die Belohnung kommt später. Wenn ich dagegen den Islam sehe, Mohammed, er hatte alles. Er hatte Geld, er hatte Macht, er hatte Ansehen, er hatte Frauen, Alles, was man mit Doppel-N sich wünscht. Die manche zumindest. Aber wo bleibt da der Unterschied Belohnung, weil ich mache das, weil ich das alles erwarte, oder die Liebe? Ich kann es nicht unterscheiden. Aber Paulus hat Gott geliebt. Paulus hat Jesus geliebt, obwohl er wusste, was auf ihn zukommt. Trotz dem, was auf ihm, was er erlebt hat, hielt er an Jesus fest. Und das möchte ich auch. Und ich hoffe, ihr alle auch. Es ist von mancherlei Anfechtungen die Rede, also Plural, Mehrzahl. Es sind verschiedene und sie wiederholen sich. Kehren manchmal wieder zurück. Man denkt, man hätte sie überwunden und dann, wuff, trifft es doch einen wieder. Man wird sie einfach nicht los. Aber auch das ist kein Grund zum Verzagen. Manches müssen wir öfter und immer wiederholt üben. Denn wenn Versuchungen sich wiederholen und sich in mancherlei Weise abwechseln, so sind das, aus der Sicht des Jakobus, immer wieder neue Gelegenheiten, sich neu und andauernd zu bewähren. Jakobus gibt auch den Grund an, warum seine Leser es für Freude halten sollen, wenn sie Prüfungen erdulden müssen. Sie wissen ja, dass diese Anfechtungen, durch die ihr Glaube geprüft wird, ihren Glauben stärken und auch zum Ausharren ermutigen sollen. Gott will uns mit den Prüfungen, die wir fallen, lehren, auszuharren. Und Ausharren ist ein Beweis echten Glaubens. Einmal dir selbst gegenüber, aber auch der Umwelt gegenüber, weil du das erduldest. Dann könnte man ja jetzt sagen, hängt die Errettung doch von meiner eigenen Anstrengung ab? Nein, ganz klar, so ist es nicht. Die Errettung ist im Werk Christi verankert. Wenn wir jedoch sagen, dass wir errettet sind, wird das bewiesen, wenn wir im Glauben ausharren, auch wenn schwerste Prüfungen kommen. Weil wir uns an Christus festhalten, weil wir nicht locker lassen. Auch das ist keine eigene Sache. Ich muss mich ja nur entscheiden, den Rest macht der Herr. Aber das Schwierigste an den Prüfungen so, ist die Dauer. Manchmal kann man in einer plötzlichen Anfechtung standhaft bleiben und auch weiterhin auf Gott vertrauen. Aber wehe, wenn die Prüfung länger dauert. Dann geht es gerade darum, Gott weiter zu vertrauen, dass ihm die Sache nicht aus der Hand läuft. Denn es ist wichtig, im Glauben festzuhalten, dass er nicht über Vermögen uns versucht. Das lesen wir in 1. Korinther 10. Wenn eine Prüfung so lange dauert, dass du denkst, wann hört sie endlich auf, ist das eine Prüfung, die zum Ziel hat, dass das Ausharren ein vollkommenes Werk hat. Im Leben eines Christen ist Ausharren ein sehr wichtiges Kennzeichen. Wenn Paulus die Zeichen eines Apostels aufzählt, nennt er an erster Stelle Ausharren. 2. Korinther 12,12. Sowohl bei Jakobus als auch bei Paulus bedeutet das Wort Ausharren Leid mit Geduld ertragen. Und das Leid kann für jeden persönlich anders aussehen. Der eine hat Leid, weil er krank ist. Der andere hat Leid, weil die Kinder krank sind. Der dritte hat noch irgendetwas. Kein Geld, was auch immer. Vielleicht zu viel Geld und weiß nicht, hat Angst darum. Auch das ist eine Anfechtung. Genauso wie Jakobus zeigt auch Paulus die segensreichen Folgen des Ausharrens in Prüfungen. Römer 5, 3 bis 5 möchte ich uns lesen. Wer die Bibel hat, kann das gerne aufschlagen. Römer Kapitel 5, die Verse 3 bis 5. Aber nicht nur das, schreibt Paulus, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, weil wir wissen, dass die Bedrängnis standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung, die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Ausharren, oder andere übersetzen dieses Wort, dieses Hypomone mit Geduld, ist kein passives Hinnehmen der Situation, kein ohnmächtiges Erdulden, sondern ein aktives Widerstehen im Blick auf ein konkretes Ziel. Es handelt sich um eine aktive, kämpferische Geduld. Im Unterschied zum Ausharren und geduldigen Erwarten von etwas, auf das man keinen Einfluss hat. So lesen wir etwa im Psalm 27, 14. Harre auf den Herrn, sei stark und dein Herz fasse Mut und harre auf den Herrn. Es geht um mutiges Ausharren, um ausdauernde Beharrlichkeit gegen den Schein der Erfahrung. Glaube ist ein Vogel, der singt, wenn die Nacht noch dunkel ist, schreibt ein Ausleger. Ich weiß leider nicht mehr, wer es war. Ein Beispiel für jemand, bei dem das Ausharren kein vollkommenes Werk hatte, war König Saul. Er konnte nicht auf Samuel warten und opferte vor der Zeit. Er hat das Opfer selbst in die Hand genommen, obwohl er das nicht durfte. Und das kostete ihm sein Königtum. Aber auch David versagt in seinem Ausharren. Saul hat ihm ja ständig nachgestellt und nicht wenig. Und dass diese Prüfung so lange dauerte, wurde für David in einem bestimmten Augenblick zu viel. Und er dachte in seinem Herzen, ich werde doch eines Tages durch die Hand Sauls weggerafft werden. Und als einzigen Ausweg sah er die Möglichkeit, bei den Philistern Zuflucht zu suchen. Bei den Götzenanbetern. Bei den Feinden Israels. Das verschaffte ihm zwar die ersehnte Ruhe, denn Saul suchte ihn nicht länger, aber er verlor die Gemeinschaft mit Gott. Sein Ausharren hatte ebenfalls kein vollkommenes Werk, denn statt von Gott die Weisheit zu erbitten, was er tun sollte, überlegte er sich selbst, wie er daraus herauskommen könnte. Aber im Gegensatz zu Saul kam David später auf den Weg mit Gott zurück. Und da hat er bis zum Ende ausgeharrt. Die Vollkommenheit, über die Jakobus hier spricht, hat nichts mit Sündlosigkeit zu tun. Auch wenn du Gott hingegeben lebst, kann es geschehen, dass du, wie gut deine Absichten auch sind, doch sündigst. Ein Beispiel dafür sieht man bei Petrus. Er wollte wirklich voller Hingabe für den Herrn leben. Er wollte kämpfen. Er sagte sogar, dass er sein Leben für den Herrn Jesus geben wollte. Aber der Herr musste ihm sagen, dass er ihn dreimal verleugnen würde. Also Petrus den Herrn. Und bei allen guten Absichten war Petrus blind für seine eigene Schwachheit. Und weil er dann auch die Warnung des Herrn in den Wind schlug, sündigte er, indem er den Herrn verleugnete. Glücklicherweise, oder Gott sei Dank, kam er zur Reue und empfing Vergebung. Das Versagen des Petrus bestand darin, dass er in seinem Glauben, in seinem Vertrauen nicht ausharrte, als er versucht wurde. Ihm fehlte die Weisheit, sich richtig zu entscheiden und das richtige Bekenntnis, das rechte Bekenntnis abzulegen. Wir Christen wissen, dass wir in einer Zwischenzeit leben, in der Zeit zwischen schon jetzt erlöst und dem noch nicht, dem zwischen Christi Erlösungstat und seiner Wiederkunft. Und in dieser Spannung, die ihre heilsgeschichtlichen Gründe hat, bleiben die Christen den Leiden dieser Zeit unterworfen. Wenn du dich bekehrst, kommst du halt nicht sofort in den Himmel. Wir würden es uns wünschen. Spätestens nach der ersten Sünde. Also da war der Wunsch, ach Mann, warum nicht? Warum jetzt wieder? Wir können unseren Glauben nur in Geduld leben. Deshalb ist Geduld keine Charaktereigenschaft, die manche mehr und andere weniger besitzen. Geduld ist ein Festhalten an der Hoffnung unter den widrigen Bedingungen unserer Zeit. Geduld kann nur der haben, der eine Hoffnung hat. Das lesen wir noch in Jakobus 1,12. Geduld ist darum die Kraft, die aus der Hoffnung inmitten der Bedrängnis der Gegenwart gewonnen wird. Hoffnung und Geduld bezeichnen zwei unterschiedliche Haltungen, in denen man auf eine von außen kommende, unabwendbare Bedrängnis geistlich angemessen reagiert. Es sind zwei Aspekte, die zueinander gehören. Hoffnung lässt über die Bedrängnis hinaus erwartungsvoll und froh nach vorne blicken. Und Geduld ist die Kraft, unter der Bedrängnis der Gegenwart zu bleiben. Geduld und Hoffnung hängen aneinander. Wer die Geduld verliert, verliert den Glauben. Und mit dem Glauben verliert er die Hoffnung. Und wer die Hoffnung verliert, hat keine Kraft mehr zur Geduld. Und um vor solchen Erfahrungen bewahrt zu bleiben, ist Weisheit notwendig. Das ist der zweite Punkt. Der Anfechtung mit Weisheit begegnen. Die Verse 5 bis 8. Vers 5. Wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Weisheit bedeutet, die Kenntnis anzuwenden, die man in den Umständen hat, in denen der Glaube auf die Probe gestellt wird. Weil der Glaube immer wieder auf die Probe gestellt wird, brauchst du ständig diese Weisheit. Du wirst nicht einmal voll davon sein, keine Angst. Und du wirst auch sicher irgendwann mal einen Mangel an Weisheit empfinden, wenn du dich mit dem Treiben der dich umgebenden Welt beschäftigst. Also ich weiß nicht, warum diese ganzen Kriege geführt werden. Ich weiß nicht, warum Israel den Iran angegriffen hat. Ist es Gottes Wille? Oder haben sie mal wieder sich selbst irgendwie zu ihrem eigenen Gott gemacht? Ich weiß nicht, warum die Ukraine immer noch bedrängt wird. Ich verstehe es nicht. Aber ich verstehe, dass Gott alles in seiner Hand hat. Zunächst aber erwähnt Gott Jakobus erst einmal den Mangel an Weisheit. Nur in der Weisheit Gottes kann das, was wir in 2 bis 4 gelesen haben, im Tiefsten wirklich verstanden werden. Auch die persönlichen Anfechtungen. Unserer natürlichen Vernunft leuchtet es nicht ein, dass wir uns in der Versuchung freuen sollen. Wer das nicht verstehen kann, der möge Gott um Weisheit bitten. Herr, warum muss ich dies jetzt erdulden? Schenk mir den Ausweg, schenk mir die Kraft, schenk mir die Weisheit, das zu ertragen. Und die Bitte um Weisheit beinhaltet zugleich die Bitte, um eben einen Weg, die Versuchung zu bestehen. Denn sonst bringt mir ja die Weisheit nichts. Der Mangel an Weisheit ist es, der eine Situation zur Versuchung werden lässt. Solange wir noch Auswege wissen, um da rauszukommen, werden wir in einer widrigen Lage vielleicht Schwierigkeiten sehen, aber sie nicht als Versuchung, Anfechtung empfinden. Wenn ich weiß, ich habe Geldmangel, aber ich kann noch einen Kredit bekommen, der das abdeckt, Auto kaputt gegangen, muss repariert werden, mehr als was ich jetzt auf dem Konto habe. Ich weiß, das kann ich machen. Aber was ist, wenn das Auto kaputt gegangen ist und es mir keiner einen Kredit gibt, weil ich schon in der Schufa alles ausgeschöpft habe? Tja, wo kriege ich jetzt das Geld her? Wo kriege ich ein Auto her? Ich war in so einer Situation, ich brauchte ein Auto. Ich konnte mir aber nur 500 Euro leisten. Geschwister, was kriegt man da für ein Auto? Eine Schrottkarre. Ich habe ein Auto bekommen, das 900 Euro kostete. Woher nehme ich jetzt die restlichen 400 Euro? Die Banken wollten mir nichts geben. Das kann ich auch verstehen. Also ich hätte mir selber auch nichts gegeben. Da kam ein Freund, der hat mir ausgeholfen. Der sagt, okay, den Rest bezahle ich dir. Aber ich wollte keine Schulden bei ihm haben. Es war ein Bruder im Herrn, dank dem Herrn. Und dann kam es zu einem Unfall, für den ich nichts konnte. Das Auto musste repariert werden. Ich denke, aber der Schätzer hat das Auto, weil ich ja nicht schuld war, ich habe geparkt, ich konnte nichts ändern und da ist mir einer reingefahren. Der Schätzer hat gesagt, okay, den Wert des Autos beziffern wir auf 500 Euro. Sie kriegen 500 Euro. Dann habe ich das Auto reparieren lassen, das hat nochmal 200 Euro gekostet, also 300 Euro darunter, da war ich beim Auto von 600 Euro, mit dem ich noch 3-4 Jahre gefahren bin. Sogar zu meiner damaligen Freundin, also sprich Lena. Also das Auto hat 600 Euro statt 500 gekostet. Ich konnte die 100 Euro abstottern, das war nicht das Problem. Aber nur weil der Bruder sagte, komm, mach. Die Versuchung hat Gott ausgelöscht. Nicht sofort, das hat erstmal ein Vierteljahr gedauert, nämlich bis Winter war. Aber sie war weg. Und dank dem Herrn, dass ich nicht auf krumme Gedanken gekommen bin. Ohne die Weisheit Gottes wissen Christen nicht, wie sie sich in einer Situation der Versuchung, in der Bedrängnis verhalten sollen. Ich wusste es nicht. Um Versuchungen richtig bestehen zu können, um in ihnen die angemessene Sichtweise und Haltung zu finden, bedarf es der Weisheit. Einer Weisheit jedoch, die nicht auf menschliche Erfahrung beruht, sondern die von oben kommt, von Gott selbst kommt. Bei Menschen um Rat zu fragen, das ist nicht verkehrt, aber dieser Rat darf nicht die erste und auch nicht die wichtigste Stelle einnehmen. Wenn der Rat anderer für dich so viel bedeutet, dass dein Vertrauen auf Gott nicht mehr bestimmend ist, bekommst du nichts von ihm. Andere um Rat zu fragen oder auf den guten Rat anderer zu hören, muss das Vertrauen auf Gott gerade vergrößern. Dann ist es ein guter Rat und dann ist es auch ein gottgefälliger Rat. Ich habe auf den Bruder gehört. Ich habe auf Gott vertraut. Ich wusste nicht, dass er es so macht. Ich hatte was anderes im Sinn. Aber seine Wege, nicht meine Wege. Gott möchte, dass du ihm bedingungslos vertraust. Und dieses bedingungslos heißt auch so, ohne Bedingung. Ich vertraue dir, wenn? Nein, ich vertraue dir. Und nur mit göttlicher Weisheit ist es möglich, die verworrene Wirklichkeit als Einheit und als Weg zur Vollkommenheit zu begreifen. Adolf Schlatter schreibt dazu, so nahe ist uns Gott, dass wir, wenn wir nicht wissen, was wir tun sollen, ihn bitten dürfen, dass er uns zeige, was zu geschehen hat. Wer um die Weisheit Gottes bittet, weiß, dass er sein Leben nicht eigenwillig gestalten kann. Wer den Herrn um Weisheit bittet, möchte unter die Führung Gottes gehen. Wer um göttliche Weisheit bittet, der darf wissen, dass sein Gebet nicht unerhört bleibt. Denn die Bitte um Weisheit ist die klügste aller Bitten. Salomos Gebet ging um Weisheit. Können wir nachlesen in 2. Chronik 1. Er wollte sein Volk regieren und wusste nicht, wie er es tun sollte. Und er bat nicht um Geld, Reichtum, Ansehen, sondern er bat um Weisheit. Und er war gerade in einer angefochtenen Situation, denn er war jung und wusste nicht, wo vorn und hinten ist. Das Gebet um Weisheit ist ein Gebet, das nie umsonst geschieht. Und gerade die Erkenntnis unseres Mangels führt zu diesem wichtigen Gebet. Gott gibt einfach. Er gibt ohne Hintergedanken. Wir warnen unsere Kinder davor, von fremden Geschenken anzunehmen, weil man nicht immer wissen kann, welche Absicht ein Fremder dabei hat. Und wir wagen es auch nicht immer, jemanden zu oft um etwas zu bitten, weil wir uns dann vielleicht von ihm abhängig machen. Und in China heißt es, wer mit Geschenken kommt, hat sicher eine Bitte. Bei Gott müssen wir diese Ängste nicht haben. Er gibt ohne Hintergedanken. Und Gott macht auch niemandem einen Vorwurf. Das heißt, er hält uns nicht vor, dass wir in eine Lage gekommen sind, in der wir auf ihn völlig angewiesen sind. Er macht es nicht wie jene, die zwar aus Pflichtbewusstsein etwas geben, aber es dann deutlich dem Bittsteller zu spüren lassen, dass er das nicht gerne tut. Ja, hier hast es, aber komm bloß nicht das nächste Mal wieder. Gott sagt, hier hast du, komm beim nächsten Mal wieder, ich freue mich. Gott gibt gerne und nicht, weil er dazu gedrängt wird. Zumindest in diesem Fall. Wir wissen auch, dass wir Gott drängen dürfen, im steten Gebet, wenn man das Drängen nennen darf. Wenn wir Gott um Weisheit bitten, stehen wir vor ihm nicht als Bittsteller auf verlorenem Posten, wie ein Unterlegener unter einem Sieger steht. Wir stehen nicht in der Situation von Menschen, die in einer Notlage geraten sind, in der ihnen nichts anderes übrig bleibt, als sich unter ihrer Würde zu demütigen und dann auch die Bitte herablassend gewährt wird. Bei Gott gibt es keine Unterlegenen und keinen Sieger. Da gibt es nur den, der gibt und den, der beschenkt wird. Der rückhaltlosen Geberfreudigkeit, wie es einer ausdrückte, Gottes entspricht es, wenn der, der um Weisheit bittet, vertrauensvoll betet und nicht zweifelt. Er bitte aber in vollem Vertrauen und ohne zu zweifeln, haben wir gelesen. Welchen Grund zum Zweifeln hätte er auch? Matthäus 21,21. Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt und nicht zweifelt, so werdet ihr nicht nur tun, was mit dem Feigenbaum geschah, sondern auch, wenn ihr zu diesem Berg sagt, hebe dich auf und wirf dich ins Meer, so wird es geschehen. Wer glaubt und nicht zweifelt, hat eine ungeheure Macht. Er kann sogar Berge versetzen, sie ins Meer stürzen lassen. Ich glaube, dass daran jeder zweifelt, der hier sitzt. Ich auch. Aber so sollen wir nicht sein. Aber wir beten ja auch nicht, um uns irgendetwas herauszunehmen, sondern um Gott zu verherrlichen. Deshalb brauche ich dem Müllberg da hinten in Stendal nicht zu sagen, hebe dich hinweg ins Meer, es ist auch nicht gut. Luther beschließt seine Auslegung des Vatersunsers, des letzten Wörtchens Amen sogar, im großen Katechismus mit dem Hinweis auf Jakobus 1,6. Glauben haben ohne Zweifel. Siehe, so viel ist Gott daran gelegen, dass wir gewiss sollen sein, dass wir nicht umsonst bitten und in keinem Wege unsere Gebete verachten. Wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind getrieben hin und her geworfen wird, in Vers 6. Er wendet sich mal auf die eine, mal auf die andere Seite, ist unbeständig, ist ruhelos. Zweifel entsteht dann, wenn ein Mensch zwei Bewertungsmaßstäbe hat, die einander im Streit liegen. Wenn ein Mensch sich nicht ungeteilt auf die Zusage Gottes, auf das Urteil Gottes und auf seinen Maßstab verlassen kann. Es ist, als ob sich zwei Stimmen zugleich melden. Die eine Stimme sagt ihm, ruf Gott an, er verdient dein Vertrauen. Und die andere Stimme sagt, du betest umsonst zu Gott. Gott denkt gar nicht daran, dir etwas zu geben, sich mit dir zu beschäftigen. Schlimmer noch, so wie du bist, hast du von ihm nichts zu hoffen. Kennen wir das? Doch, wir haben viel von ihm zu hoffen. Er hat die Versprechen gegeben, nicht mein Gewissen, nicht meine zwei Stimmen. Und in diesem Hin und Her ist so viel Bewegung, so viel Dynamik, und doch geht es nicht voran, wie eben beim Spiel der Wellen, die der Wind vor sich hertreibt. Es ist eine innere Lebhaftigkeit ohne Ziel. Und in der Neuzeit, in der wir jetzt leben, da ist der Zweifel zur Tugend erhoben worden. Der Zweifel gilt hier als der Anfang der Weisheit. Und was ist wirklich der Anfang der Weisheit? Das lesen wir in Sprüche 1,7. In der Bibel besteht nämlich der Anfang der Weisheit in der Gottesfurcht. Wer im Zweifel betet, betet umsonst. Er empfängt nichts von Gott. Wer zweifelt, leidet doppelt. Er muss nicht nur die Versuchung aushalten, sondern er findet auch keinen Weg, sich in Geduld zu üben. Wie kann ich da durchkommen? Das Leid wird nicht kleiner. Er findet nicht den Weg, der ihn zur Vollkommenheit führen könnte. Jakobus möchte den Zweifel nicht verbieten. Er weiß, wie leicht Christen in der Versuchung ins Zweifeln geraten. Sonst würde er es in diesem Zusammenhang nicht beschreiben. Es ist diese tiefe Finsternis der Versuchung zu meinen, dass selbst Gott mich verlassen hat. Nur einer hatte recht, als er sagte, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und das war Jesus, weil Gott ihn wirklich einmal verlassen musste. Nicht, weil er gesündigt hat, sondern weil ich gesündigt habe. Und Gott konnte nicht da sein, wo die Sünde ist. Und Jesus hat sie am Kreuz getragen. Meine Sünde, deine Sünde, unsere Sünden. Er ist der einzige Mensch, Jesus war Mensch, der einmal wirklich von Gott verlassen war, wo Gott sich von ihm abgewandt hat. Sonst wenden wir Menschen uns von Gott ab. Aber es ist eben auch die schwerste Anfechtung, wenn sich Zweifel selbst ins Gebet hineinschleichen. Und wie kann man dann noch einen Ausweg finden? Und das Schlimme ist, Jakobus gibt kein Rezept, weil es dafür kein Rezept gibt. Aber er hilft uns mit zwei Hinweisen. Er zeigt uns Gott als den, der einfach gibt und niemanden einen Vorwurf macht. Gott kennt unser unbeständiges Herz und er kennt es besser, als wir es selbst kennen. Und Jakobus zeigt uns auch nicht die Größe Gottes auf, in der wir uns dann noch kleiner fühlen, sondern er zeigt Gottes Einfachheit auf. Man könnte es auch sagen, Gottes Einfältigkeit. Keine Hintergedanken. Und aus der Einfachheit und Einfalt Gottes können wir den Mut schöpfen, selbst einfach und einfältig zu bitten. Man kann unserem Zweifel gar nicht besser begegnen als so, dass man an Gottes gütige und väterliche Art sich erinnert, immer und immer wieder, so schreibt Gefolgt. Ein Zweifler ist ein Mann oder ein Mensch mit geteiltem Herzen. Und Zweifel ist tief in unserer Existenz verankert. Das ist nicht nur allein ein Phänomen des Verstandes. Zweifel rührt an die Tiefen der Seele und er rührt auch an die Tiefe des Verhältnisses zu Gott. Bin ich wirklich gerettet? Ist wirklich Gott mein Gott? Liebe ich ihn? Das sind alles Zweifel. Den müssen wir uns manchmal aussetzen. Aber in 5. Mose 6,5 heißt es, und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Man kann an Gott nur mit dem ganzen und ungeteilten Herzen hängen. Die Gerichtspredigt der Propheten traf immer wieder auf das Volk Israel, wenn es mit seinem Herzen an anderen Göttern hing. An Baal, an wen auch immer. Wenn sie auf beiden Seiten hinkten und eine zweifache Sünde begingen, indem sie es Gott, die lebendige Gott, die lebendige Quelle verließen und sich selbst Zisternen baute, wie es in Jeremia 2,13 heißt. Ein geteiltes Herz führt zu unbeständigen, zu schlüpfrigen Wegen. Und da kann man schnell zu Fall kommen. Aus Menschen mit zwei Seelen werden Menschen, die auf ihren Wegen haltlos und ohne Ordnung sind. Das einfache Gebet um Weisheit hat eine Verheißung. Der Zweifel hat keine Verheißung. Er bringt nur das hervor, was er selbst ist: Unbeständigkeit auf allen Wegen. Die Weisheit, von der Jakobus in Vers 5 bis 8 redet, ist eine Weisheit von oben, nicht Menschenweisheit, eine Geistesgabe. Nur sie ermöglicht es, mit der Anfechtung fertig zu werden. Das Gebet um Weisheit, das von echtem Vertrauen getragen ist, wird erhört. Jakobus stärkt hier unsere Gebetszuversicht. Vielleicht dachte er sogar an Salomos Beispiel aus 1. Könige 3,7, dass aber das Gebet um den Heiligen Geist bzw. die Weisheit in jedem Fall erhört wird, konnte er den Verheißungen Jesus entnehmen. Speziell bei Lukas 11,13 lesen wir davon. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben versteht, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten? Man kann sich allerdings vorstellen, dass hier mancher Leser mit der bangen Frage zurückbleibt: Kann ich überhaupt so beten? Darf ich überhaupt so beten? Mein Glaube ist doch so schwach. Die Antwort heißt: Es geht hier nicht um den heldenhaften Glaubensmenschen, der in Kraft und Seelenhaltung richtig proper dasteht. Der Kleinmütige empfängt sogar besonderen Trost. Und jetzt stelle ich mir die Frage, wer hat 1. Thessalonicher schon gelesen? Da kommt das nämlich vor. In 1. Thessalonicher 5,14 lesen wir: Wir ermahnen euch aber, Brüder, verwarnt die Unordentlichen, tröstet die Kleinmütigen, nehmt euch der Schwachen an, seid langmütig gegen jedermann. Und wenn wir uns schon den Schwachen und Kleinmütigen annehmen sollen, wie viel mehr wird es dann Gott tun? Gott sieht in unsere Herzen und lässt es den Aufrichtigen gelingen. Sprüche 2, Vers 7. Wie es auch jener Frau gelang, die nur den Saum, den Kleiderquasten vom Gewand Jesu berühren wollte, um gesund zu werden. Und sie wurde gesund. Aber eins ist notwendig: dass man sich an Gott allein und nicht noch an andere Mächte klammert. Der Brief des Jakobus gilt eben nicht nur den Geschwistern aus dem jüdischen Volk. Er zeigt uns auch heute noch, was wir zu erwarten haben, nämlich Prüfungen, Versuchungen, Anfechtungen. Egal wie wir es nennen, es ist schwierig und oftmals mit persönlichem Leid verbunden. Das dürfen wir nicht vergessen. Die Nachfolge Christi ist kein Sprint, sie ist ein Marathonlauf und höchstwahrscheinlich etwas länger als ein paar 40 Kilometer. Für den einen, für den anderen vielleicht doch nur sehr kurz. Wir wissen es nicht. Aber wir müssen uns nicht auf unsere eigene Kraft und Cleverness verlassen. Wir dürfen und sollen Gott, unseren Vater, um Weisheit bitten, in den Anfechtungen auszuharren. Und dies muss aber ohne Zweifel an den Zusagen Gottes geschehen. Ein ungeteiltes Herz, ausgerichtet auf den Herrn, in Gottesfurcht, das ist der Schlüssel, um Anfechtungen zu ertragen und daraus die Freude zu schöpfen, Gott noch näher zu kommen. Gott noch näher zu sein. Amen. Lasst uns noch gemeinsam beten. Wer möchte, kann gerne dazu aufstehen. Ja, Herr, du verschweigst nichts, was uns in unserem Leben als Christen widerfahren wird. Wir wissen vielleicht keine Einzelheiten, aber doch wissen wir um Schwierigkeiten, die wir erdulden sollen, die wir erdulden können, weil du es uns dazu befähigst. Aber als erstes brauchen wir Weisheit. Weisheit von oben, Weisheit von dir, dass wir nicht darauf schauen, wie lange etwas dauern, sondern dass wir wissen, dass du etwas damit bewirken willst, weil wir wissen, dass du uns nicht über unser Vermögen versuchen wirst. Du kennst unsere Grenzen besser und weil wir darauf vertrauen dürfen, dass du es bist, der unseren Glauben stärkt, eben auch durch Versuchung, durch Anfechtung, durch Prüfung, wie wir es auch immer nennen mögen. Wir danken dir, Herr, dass wir so immer näher zu dir getrieben, zu dir gezogen werden. Danke für die Anfechtung. Hilf, dass wir auf dich schauen, wenn wir in solche geraten und uns darüber freuen, dass du dich mit uns beschäftigst, dass wir von dir geprüft werden und dass uns offenbar gemacht wird, woran es noch fehlt, was wir noch brauchen, damit du noch mehr verherrlicht wirst und es anderen Menschen zum Segen sein kann. Lob, Dank und Anbetung wollen wir dir bringen, jetzt und in Ewigkeit. Amen.